Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Israel und die Türkei teilen sich den Nahen Osten auf unter Zustimmung von Washington. Das hat der Historiker Rasim Marz im Januar in einem Interview mit Blick auf die damals großen Proteste im Iran gesagt. Was hinter dieser Aussage steckt, wie die Türkei auf den Krieg im Iran blickt und wie das Verhältnis zu Israel, den arabischen Staaten, aber auch Russland und nicht zuletzt der NATO ist, darüber spreche ich heute mit Rasim Marz und außerdem werfen wir natürlich auch einen Blick ins Innere der Türkei. Zunächst aber hallo Herr Marz, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Marz, wie haben denn die Menschen in der Türkei auf den Beginn des Iran-Kriegs geblickt? Also was war in der Türkei los, als Israel und die USA den Iran angefangen haben zu bombardieren?
Ja, sie blickten sorgenvoll ins Nachbarland. Die Türkei und der Iran grenzen einander. Die Türkei ist natürlich anhand des syrischen Bürgerkriegs, gerade was Migrationsströme anbetrifft, mit bis zu 5 Millionen Syrerinnen und Syrern, die letztendlich beherbergt werden konnten über die Jahre hinweg. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Natürlich auch in dieser angespannten Lage ziemlich bedrückt. Schaut natürlich auch hier in den Osten, ob eventuell auch aus dem Iran eine gleiche Migrationswelle, sage ich jetzt einfach mal, auch die türkische Grenze erreichen wird, weil natürlich auch diese Angriffe seitens Israels und der USA, die nicht vom Völkerrecht gedeckt sind, auch hier natürlich Ankara in gewisser Weise auch in Zugzwang versetzen. Und natürlich auch an der Grenze erhöhte Alarmbereitschaft bereitstellen müssen. Die Armee ist vor Ort. Dementsprechend muss auch geschaut werden, inwieweit die Türkei auch sich weiterhin im Nahostkonflikt positionieren kann. Und die türkische Bevölkerung schaut natürlich auch hier ganz genau darauf, welche Schritte die türkische Regierung in den nächsten Tagen und Wochen machen werden, um letztendlich auch gewappnet zu sein. Also es gibt auf der einen Seite die Sorge, dass eben sehr viele Flüchtlinge aus dem Iran in die Türkei kommen können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die ganz große Befürchtung, dass die Türkei eben in diesen Krieg hineingezogen wird und dass die Türkei letztendlich auch vor vollendete Tatsachen gestellt werden könnte, die zur Folge hätten, dass eben die Türkei mit zur Kriegspartei wird.
Ja. Was wären denn diese vollendeten Tatsachen, von denen Sie sprechen? Also ich glaube, wenn man die Medien in den letzten Wochen verfolgt hat, seit Beginn des Krieges, Stand jetzt wurden 3-mal Raketen seitens der Türkei abgefangen, die aus dem Iran kamen. Die Iraner haben sich da immer rausgeredet und gesagt, das waren wir nicht, damit haben wir gar nichts zu tun. Die Türkei hat diese Raketen abgefangen, ohne dann aber selbst irgendwelche Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber Sie sagen vollendete Tatsachen. Was würde das denn bedeuten aus Sicht der Türkei?
Man muss natürlich auch hier genau hinschauen, denn auf der einen Seite natürlich gibt es auch jetzt während der Luftschläge seitens der USA und Israel gegen den Iran auch weiterhin offene Gesprächskanäle zwischen Ankara und Teheran. Also die Außenminister beider Länder haben in den letzten Tagen mehrfach telefoniert. Der iranische Außenminister hat mehrfach die Angriffe von die Drohnenangriffe gegen die Türkei auch dementsprechend runtergespielt beziehungsweise auch dementiert, hat auch hier von einer False Flag Aktion gesprochen. In Ankara selber ist es natürlich auch dahingehend eine Sache des Prestiges. Das muss man natürlich auch ganz klar hier benennen. Die Türkei hat in den letzten 2 Jahrzehnten natürlich im Nahen Osten aufrüsten können, militärisch aufrüsten können, hat politischen Einfluss generiert in sehr vielen Staaten des Vorderen und Mittleren Orients und hat natürlich auch hier ein Prestige zu verlieren, wenn eben die Türkei nicht auf bestimmte Provokationen reagiert, angemessen reagiert. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass auch in Ankara die israelischen Ambitionen in diesem Konflikt natürlich auch mit Argusaugen beobachtet werden. Und es gibt in Ankara in den Regierungskreisen auch Befürchtungen darüber, dass Israel selbst und bei diesen genannten Angriffen wohl partizipiert habe. Und natürlich ist das in Ankara ein sehr gefährliches Spiel, was da gerade gespielt wird. Und die Informationslage dahingehend ist sehr dünn. Deswegen ist man sehr vorsichtig, auch mit solchen Vermutungen, ob eventuell auch hier ein anderer Kriegsteilnehmer, also in dem Falle Israel, mit bei sogenannten False Flag Aktionen mit beteiligt war. Die Anspannungen sind da. In Ankara gibt es diese Befürchtung. Außenminister Hakan Fidan hat auch in einem Interview vor ein paar Tagen wiederholt geäußert, dass man auch die Luftanschläge bzw. Luftangriffe auf den Iran und natürlich auch die gezielten Attentate auf die Führung studieren werde. Man wird das ganz genau beobachten, weil man eben hier befürchtet, dass Israel als Kontrahent in diesem Konflikt und natürlich als Kontrahent auch hier in einem Machtgefüge im Nahen Osten, in einem zukünftigen Machtgefüge als Kontrahent der Türkei auftreten kann und natürlich der Türkei in Zukunft auch gefährlich werden könnte. Ankara spielt natürlich hier alle Szenarien durch und will entsprechend vorbereitet sein. Und das hat man dann entsprechend auch zwischen den Zeilen lesen können im Interview des Außenministers. Und das lässt natürlich auch hier sehr viel Interpretationsspielraum offen und lässt natürlich auch hier diesen eben von Ihnen genannten Wettlauf zwischen der Türkei und Israel im Nahen Osten natürlich sehr großen Raum und Platz.
Ja, vielleicht versuchen wir nochmal die Situation in dem Gebiet in der großen Region einzuordnen. Ich habe Sie ja eingangs zitiert, dass Sie gesagt haben, Israel und die Türkei teilen sich den Nahen Osten auf unter Zustimmung der USA. Jetzt ist der Nahe Osten ja relativ groß, da kann man noch die arabischen Staaten noch mit dazu nehmen, da gehört aber auch Syrien mit dazu, der Irak, Iran. Was genau, also sind wirklich die Türkei und Israel die beiden großen Player und alle anderen spielen nur noch eine untergeordnete Rolle? Oder ist Ihr Zitat anders gemeint, dass diese Einflusssphäre aus einem ganz anderen Blick verstanden werden kann? Also wie ist die Situation insgesamt mit Blick auf die Türkei und auch insbesondere Israel?
Also mein Zitat ist dahingehend zu verstehen, dass gerade der syrische Bürgerkrieg und der Sturz des Assad-Regimes natürlich ein Vakuum hinterlassen haben, das sehr schnell gefüllt werden konnte. Wenn wir uns bitte in die Zeit von November 2024 zurückversetzen, die Offensive der Hayat Tahrir al-Sham unter dem heutigen Interimspräsidenten Sharar konnte dank logistischer Unterstützung der Türkei innerhalb von etwas über einer Woche einen ziemlich unblutigen Umsturz in Syrien einleiten. Wir haben gesehen, dass Russland seinem Bündnis oder beziehungsweise seiner Unterstützung versagte und dass die schiitische Allianz, die ja schon sehr geschwächt war durch die israelische Offensive im Nahen Osten gegenüber den schiitischen Proxys, dass die schiitische Allianz wirklich vor dem Zusammenbruch stand. Und diese Offensive hat dann letztendlich dazu geführt, dass einer der wichtigsten Bausteine hier, das Assad-Regime in Damaskus, auch fallen konnte und Assad auch die Flucht ergreifen musste. Die Türkei konnte letztendlich in Syrien nur freie Hand erhalten durch eine Zusage aus Washington. Und es gibt sehr viele regierungsinterne Gespräche und beziehungsweise auch Regierungsbeamte der USA, die dabei waren bei den Gesprächen zwischen Trump und der türkischen Administration, wo letztendlich auch dieser Fall besprochen wurde und wo auch ganz klar definiert wurde, dass eben der türkische Einfluss in Syrien ausgeweitet wird. Das hat alles natürlich auch seine Grenzen, das ist ganz klar. Auf der einen Seite will die Türkei Militärbasen auch im Süden des Landes anlegen. Aber das ist wiederum natürlich für Israel als den eben genannten Kontrahenten in dieser neuen Ordnung des Nahen Ostens natürlich ein Dorn im Auge. Und deswegen hat die Regierung unter Premierminister Benjamin Netanyahu öfters auch schon eine türkische Truppenverlegung in den Süden Syriens auch gleichzeitig als eine Provokation und als einen Angriff ja auf die israelische Souveränität gewertet. Unnahe der israelischen Grenze eine türkische Garnison oder einen Luftwaffenstützpunkt zu errichten, ist für Tel Aviv undenkbar. Und sieht sich auch hier letztendlich in ihrer Souveränität und Integrität eingeschränkt. Aber gleichzeitig hat natürlich auch, wie eben die israelische Offensive im Nahen Osten gezeigt hat, Israel durch die Unterstützung der Trump-Administration nicht nur die schiitische Achse besiegen können, in großen Teilen, sondern natürlich auch hier ihren Einflussbereich erweitern können. Israel ist aus dieser israelischen Offensive als Militärmacht aufgestiegen, kann hier auch letztendlich als eine führende Militärmacht jetzt genannt werden. Und das hat natürlich auch sehr viele arabische Staaten jetzt, ich sag jetzt mal, in Sorge zurückgelassen. Und während wir natürlich in der Trump-Administration 1, also quasi in der ersten Amtszeit von Donald J. Trump, noch diese Abraham-Abkommen gesehen haben, wo es wirklich darauf hinzulief, dass eben arabische Staaten mit Israel jetzt Friedensverträge, Handelsverträge abschließen, so gab es natürlich hier auch mit Saudi-Arabien einen gewissen Endpunkt. Saudi-Arabien hat sich sehr lange Zeit gelassen. Ja, mit dem Abraham-Abkommen hat es nicht ratifiziert und dementsprechend ist natürlich jetzt diese Zäsur, die wir jetzt gerade im Nahen Osten sehen, dahingehend natürlich auch für einige arabische Staaten ein Beispiel dafür, dass eben eine neue Macht, in dem Falle Israel, hier auftritt und natürlich eigene Interessen durchsetzen will. Und es gibt unter den arabischen Staaten, darunter Ägypten und Saudi-Arabien und natürlich auch den Katar, gibt es sehr viele in der Führungsebene, sehr viele Politiker, die sich auch dahingehend geäußert haben, dass man diese Macht eindämmen muss, einhegen muss in einem neuen Konzept, weil es wird eine Übermacht befürchtet. Ja, es gibt ein Sicherheitsdilemma in diesem Fall. Und ausschlaggebender Punkt war jetzt im Januar ein Leak, und zwar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es sind Regierungsdokumente veröffentlicht worden, die zeigten, dass nach dem 7. Oktober 2023 die Vereinigten Arabischen Emirate der israelischen Militärführung Hilfe zugesagt haben. Aber Hilfe dahingehend, dass eben Militärbasen der Vereinigten Arabischen Emirate am Horn von Afrika genutzt werden konnten, dass die VAE auch dementsprechend logistische Unterstützung leistet, ja, Hilfsgüter schickt und so weiter, damit Israel seine Offensiven gegen die Terrororganisation Hamas, gegen die Hisbollah, ne, und gegen andere Proxys, Houthis in Jemen insbesondere, hier auch leisten kann. Und das ist dann jetzt im Januar, sind diese Dokumente veröffentlicht worden. Und die Reaktion von Saudi-Arabien und von Ägypten war, dass sie auf die Türkei zugegangen sind. Sie sind auf die Türkei zugegangen und haben nach einer langen diplomatischen Eiszeit der Türkei die Hand ausgestreckt, weil sie gesehen haben, dass diese Verbindung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten letztendlich dazu führt, dass das Gleichgewicht der Mächte im Nahen Osten am Kippen ist und dass alle drei Länder ihre Sicherheitsinteressen bedroht sehen. Und deswegen kam es dann auch in Libanon jetzt im Februar zu einem Treffen hochrangiger Sicherheitsbeamter Geheimdienstmitarbeiter, wo dann austariert wurde, wie der Nahe Osten umgestaltet werden sollte und insbesondere, wie Israel eingehegt werden kann in einem neuen Machtblock, in einem Dreierbündnis. So möchte ich es mal hier kurz erwähnen.
Okay.
Weil auch das muss man natürlich hierzu sagen oder hier erwähnen, wenn ein Regime-Change im Iran stattfindet, und das ist natürlich, so wie wir es auch aus der Trump-Administration hören, wird es energisch von der rechtskonservativen beziehungsweise auch rechten Regierung von Benjamin Netanyahu ja auch verfolgt, energisch verfolgt, dass dieser Regime-Change auch stattfindet, dann haben wir natürlich in Teheran zur Folge, dass es dort ein pro-westliches, vielleicht pro-israelisches, also jedenfalls ein israelfreundliche Regierung an die Macht kommt. Der potenzielle Kandidat, der Sohn des ehemaligen Schahs, Reza Pahlavi, hatte sich ja mehrfach mit Benjamin Netanyahu auch getroffen.
Ja.
Man hatte sich hier auch abgestimmt und abgewegt. Und das ist natürlich auch mitunter einer der Gründe, warum die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten und im Hintergrund auch der Katar als kleiner Verbündeter und finanzstarke Macht hinter der Türkei auch hier ein Mächteungleichgewicht sehen, sollte dieser Fall eintreffen.
Okay. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie uns diese sehr, sehr komplexe und komplizierte Lage im Nahen und Mittleren Osten mal genauer erklärt haben. Jetzt habe ich aber trotzdem die Frage, wenn Sie sagen, man fürchtet mit Blick auf Israel, dass auch der Iran pro-westlich ist, da muss ich fragen, die Türkei sind auch Verbündeter der USA, sie sind sogar Teil der NATO, die sind doch auch pro-westlich. Also warum stehen sich die Türkei und Israel so konträr gegenüber, zumal sie ja auch erklärt haben, dass mit Hilfe der Türkei der Machtumsturz in Syrien gelang, was ja die insbesondere die Hisbollah, also die schiitischen Milizen des Iran, auf dem falschen Fuß erwischt hat, die im Prinzip ja keine Chance dann hatten in Syrien. Also stehen die nicht eigentlich auf derselben Seite, die Türkei und Israel, zumindest in diesem Punkt? Sind die nicht beide pro-westlich? Also woher kommt diese Gegnerschaft? Das ist das, was ich mich jetzt noch frage.
Natürlich zuallererst so erscheinen, dass man, dass quasi die Türkei und Israel hier auf der gleichen Seite stehen. Aber die Problematik beziehungsweise der Sachverhalt geht viel tiefer.
Okay.
Israel und die Türkei sind ja darin bestrebt, quasi eine Neuordnung zu schaffen. Je nach eigenem Gutdünken, wie sie nachher aussehen mag. Und diese Neuordnung oder beziehungsweise der Zusammenbruch der schiitischen Allianz war ja letztendlich nur eine Umkehr dessen, was 2003 vonstatten ging. Also wenn wir uns weit zurück besinnen, 2003, der Fall von Saddam Hussein im Irak. Der Irak ist über Nacht quasi von den USA an den Iran, an die schiitische Allianz übergeben worden. Die Schiiten haben innerhalb des Iraks die Macht ergriffen, ja, und damit ist nach 400 Jahren die sunnitische Vormachtstellung im Nahen Osten quasi zusammengebrochen.
Okay.
Man hat dementsprechend auch seitens der Türkei und seitens anderer Länder dann auch versucht, diesen schiitischen Einfluss zurückzudrängen. Insbesondere die arabischen Staaten, allen voran Saudi-Arabien, haben der USA lange vorgeworfen, dass eben der Sturz von Saddam Hussein, der keineswegs, wie gesagt, ein brutaler Diktator war, keine Frage, aber der aus der Perspektive der arabischen Staaten ein Bollwerk gegen den Iran bildete. Und dieses Bollwerk und der Zusammenbruch dieses Bollwerks ist natürlich dahingehend auch vom Iran genutzt worden, Einfluss zu generieren und diese schiitische Achse bis nach Libanon zu erreichen, bis hin eben zur Hamas in Palästina, im Westjordanland und in Gaza. So, und jetzt findet eine Umkehr statt. In Syrien, in Damaskus, ist eine pro-türkische Regierung eingesetzt worden. Im Irak ist die Lage aktuell so, dass dort wiederum sehr starke kurdische Kräfte, insbesondere im Norden des Landes, die auch mit Ankara über viele Jahre hinweg jetzt auch verbündet sind, das darf man auch nicht vergessen, zu den Kurden möchte ich auch gleich noch was äußern. Und die Lage im Irak natürlich auch dahingehend sich so geändert hat, dass die Schiiten dort auch quasi an Einfluss und Macht verloren haben, aufgrund der politischen Umwälzungen. Und jetzt sich die Chance bietet, den Iran quasi wieder aus dem Nahen Osten wegzudrängen. Mhm. Und einen Status zu erreichen, den wir ungefähr 2003 vorherrschend hatten. Ja, also dementsprechend will die Türkei als sunnitische Macht, als Regionalmacht hier die Türkei möchte natürlich als sunnitische Regionalmacht diesen Status von 2003 wiederherstellen,
ja.
Und dementsprechend natürlich auch auf der anderen Seite den Iran nicht so weit bedrängen, also auch dementsprechend hier keinen Regime Change anstreben. Die Türkei ist darauf bedacht, das Mullah-Regime in Teheran so weitestgehend zu bestimmten Konditionen zu drängen. Ja, beziehungsweise auch hier mit der Aufgabe des Atomprogramms, ich sag jetzt mal auch entsprechend Einfluss darauf zu nehmen, dass die Revolutionsgarden sich dementsprechend auch nicht mehr auf außenpolitische Felder begeben, nicht mehr Proxys unterstützen. Also auch die Türkei hat kein Interesse daran, dass dieser schiitische Terrorismus, so will ich ihn einfach mal nennen, in den Proxy-Staaten oder mit den Proxy-Organisationen, dass das wieder neu aufgelegt wird. Die Türkei hat überhaupt gar kein Interesse daran, aber möchte auch zeitgleich Teheran und das Mullah-Regime nicht stürzen sehen, ja. Allein aus dem Grund heraus, dass dieses Vakuum, was dann entstehen würde, viel zu groß ist, um gefüllt zu werden. Und das Szenario, dass eben auf der einen Seite, jetzt sage ich mal, eine pro-israelische Regierung in Teheran an die Macht kommt, ist für die Türkei und für ihre Interessen im Nahen Osten nicht zweckdienlich.
Okay.
Aber es besteht darüber hinaus auch noch die Gefahr, dass auch innerhalb des Irans ein Bürgerkrieg ausbrechen kann, dass der ganze Staat kollabiert mit immensen Folgen, auch mit Flüchtlingsbewegungen, die ich eben schon versucht habe zu skizzieren. Und in dieser Gemengenlage will die Türkei quasi einen Status quo erreichen,
ja,
mit Teheran und versucht auch bis zuletzt und hat auch natürlich, das muss man auch erwähnen, hat quasi vor dem völkerrechtswidrigen Angriff Israels auf den Iran, hat die Türkei mitverhandelt mit Oman. Mhm. Ja, in Oman ist mitverhandelt worden und der türkische Außenminister Hakan Fidan hat es gesagt, wir standen kurz davor, in zwei Punkten mit den Amerikanern und den Iranern quasi ein Übereinkommen zu treffen. Zwei weitere Punkte standen noch offen. Ja, also sie standen kurz davor, dass der Iran einlenkt. Hm. Und dann erfolgte aber hier der Luftangriff, der Luftschlag der Israelis.
Ja.
Genau.
Okay, also ich versuche das nochmal, die sehr, sehr komplexe Lage kurz zusammenzufassen. Also, wir haben im Nahen und Mittleren Osten sehr, sehr viele unterschiedliche Staaten. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Interessensgruppen. Religion spielt auch eine Rolle. Das heißt, wir haben unter den Muslimen die Sunniten und die Schiiten, die sich gegenüberstehen. Wir haben darüber hinaus noch andere kleinere Gruppen. Die Kurden, Israel spielt eine Rolle. Wir haben verschiedene Staaten, die unterschiedliche Bündnisse und Allianzen miteinander eingehen. Ägypten, Saudi-Arabien, Iran, Irak. Syrien, Türkei, Also es ist sehr komplex und die Türkei, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Marz, ist daran interessiert, dass keine dieser Mächte ein Übergewicht hat, sowohl was Einfluss als auch militärische Macht anbelangt, sondern es geht der Türkei insbesondere um einen Interessensausgleich und um eine Machtbalance, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Okay. Einer der wesentlichen Punkte.
Alles klar. So, genau. Und in diese Gemengelage kommen jetzt noch, und das ist der letzte Punkt, bevor wir dann auch nochmal in die Türkei selbst hineinblicken, die ja auch sehr, sehr spannend im Inneren ist, ist noch die Frage der Kurden. Zu Beginn des Krieges hat man relativ wenig gehört. Dann hieß es plötzlich, es gäbe Pläne seitens der USA, die Kurden im Irak zu bewaffnen und zu befähigen, einen entweder Bürgerkrieg anzufangen im Iran oder sogar einen Regimesturz herbeizuführen. Diese Pläne werden teilweise, also diese Gerüchte, dass es diese Pläne gibt, werden teilweise befeuert, teilweise werden sie komplett dementiert. Wie sieht die Türkei das denn? Sie haben eben angesprochen, die Türkei ist verbündet mit den Kurden im Irak, aber jeder, der sich ein bisschen mit der Türkei beschäftigt, weiß auch, dass die Kurden, also das türkisch-kurdische Verhältnis auch sehr, sehr schwierig ist und die Arbeiterpartei der Kurden, PKK, ist ja auch verboten in der Türkei, ist eine Terrororganisation.
Auch in Europa.
Auch in Europa. Das heißt, dass auch da ist wieder ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zwischen Türken und Kurden. Wie blickt denn die Türkei auf diese Gerüchte, dass Kurden bewaffnet werden, um im Iran, im Iran-Krieg auch mit einzugreifen? Wird das als positiv gesehen? Wird das als negativ gesehen? Oder sagt man auch da wieder, okay, wir warten ab und im Zweifel sehen wir das eher kritisch als Türkei, als dass wir das befürworten?
Ja gut, vielleicht muss man an dieser Stelle kurz erwähnen, der Vorschlag, kurdische Kräfte zu bewaffnen, speziell in West-Iran, unter dem Seitenarm der PKK, der Pejak. Dieser Vorschlag stammt vorrangig aus Israel. Benjamin Netanyahu hat diesen Vorschlag eingebracht.
Okay.
Es gab einen Telefoncall zwischen Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Talabani und Barzani, die zwei wichtigsten Kurdenführer im Irak.
Okay.
Wo eben dementsprechend auch erörtert wurde, ob die Möglichkeit besteht, dass eben diese Bewaffnung von kurdischen Milizen im West-Iran einen Regime-Change quasi schneller vonstatten bringen könnte. Ja? Mhm. Und Teilnehmer dieses Telefoncalls haben gesagt, auf der einen Seite, dass Benjamin Netanyahu sehr energisch darauf aus war, dass eben diese Bewaffnung seitens der USA stattfinden soll, dass entsprechende Pläne schon bereit liegen, mhm. dass man auch weiß, dass eben logistische Kapazitäten zur Verfügung stände, um dieses zu gewährleisten. Man wüsste auch die entsprechenden Zentren, wo man das auch organisieren könnte. Also dementsprechend hat es schon hier Vorbereitungen gegeben diesbezüglich. Aber Talabani und Barzani, die zwei wichtigsten Führer, haben eine Absage erteilt.
Okay.
Sie haben eine Absage erteilt. Und das auch vor dem Hintergrund, dass auf der einen Seite die Türkei natürlich, Ankara, dementsprechend signalisiert hat, dass der Friedensprozess auch dementsprechend davon abhängt, wie die Kurden sich hier im Irankrieg verhalten werden.
Okay.
Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass die Kurden selber eine Teilnahme beziehungsweise auch eine Instrumentalisierung, sie verwehren sich einer Instrumentalisierung durch Tel Aviv. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist, dass die Kurdenführer selber sich dahingehend positiv geäußert haben, dass die Region innerhalb dieses Friedensprozesses mit der Türkei auch vom wirtschaftlichen Aspekt her befriedet werden muss, damit auch hier eine neue Perspektive, wenn wir uns mal die aktuelle Lage im Irak mal anschauen, ja, also Wirtschaftlich steht es da auch sehr schlecht, dass auch hier eine neue Perspektive geschaffen werden kann, ja, um aus Ressourcengewinnen, sage ich jetzt mal, und neuer Infrastruktur und entsprechenden Hilfen auch eine Zukunftsperspektive für eine Bevölkerung zu schaffen, die doch in der Diaspora, gerade im Westen, sehr weit verstreut ist, ja, und diese Flucht quasi ins Ausland, die einzudämmen, das ist auch hier im Sinne der kurdischen Politiker und Führer. So. Vielleicht ein Wort zum Friedensprozess.
Gerne.
Der Friedensprozess ist mit dem eben genannten Offensive in Syrien im November 24 nicht wegzudenken. Denn die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan und dem kleinen Koalitionspartner MHP, nationalistische Flügel unter Devlet Bahçeli, die haben die Hand ausgestreckt. Just in einem Moment, in der die Neuordnung des Nahen Ostens, so will ich es einfach mal beibehalten, sich abzeichnete. Mhm. Und Präsident Erdogan ganz klar betonte, wir können diese Neuordnung nur erreichen, wenn Araber, Türken und Kurden zusammenarbeiten. Mhm. Und wir brauchen letztendlich die kurdischen Kräfte auch in dieser Gemengenlage, um auch türkische Interessen durchsetzen zu können. Das ist ganz wichtig. Deswegen muss man auch hier die Kurden und ich sage jetzt mal die kurdischen Organisationen und Regionalvertretungen, die dort vorherrschend sind, die muss man mit einbinden. Denn auf der einen Seite der langwierige, mittlerweile 3 Jahrzehnte währende Kampf gegen die Terrororganisation PKK hat natürlich auch hier in der Türkei tiefe Spuren hinterlassen. Der politische Arm, die HDP, eine linksliberale kurdische Partei innerhalb der Türkei, ja, hat sich ja über ein Jahrzehnt jetzt unter verschiedenen Namen natürlich auch dahingehend stark gemacht, dass dieser Friedensprozess natürlich auch angenommen wird und natürlich auch mit der türkischen Regierung ausgehandelt werden kann. Jetzt wiederum im November 24 hat die türkische Regierung die Hand ausgestreckt und hat gesagt, dass sie bereit wäre, diesen Friedensprozess neu aufzulegen. Und seitdem gibt es auch eine Kooperation zwischen der linksliberalen DEM Party mittlerweile, also der kurdischen Partei, und der Regierungsallianz, okay, von Präsident Erdogan. Seit November 24 ist quasi das Eis gebrochen. Und dementsprechend versuchen natürlich hier auf der einen Seite die kurdischen Vertreter auch in der Region jegliche kurdische Opposition, sage ich jetzt mal, in den eigenen Reihen dahingehend zu beschwichtigen, diesen Kurs mitzutragen. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, gab es ja bis vor wenigen Wochen immer noch in Nordsyrien kurdische Kräfte unter Masrum Abdi, die sich ja einer Integration in die syrische Armee verweigert haben, die ihre eigene autonome Staatlichkeit dort in Gefahr sahen. Aber sie wurden letztendlich durch die Kräfte in der Region, die Türken im Norden, neue syrische Regierung im Süden, und darüber hinaus natürlich auch die kurdischen Regionalvertretungen, die eben genannten im Irak, ja, mit Massoud Barzani als Verbündeter Ankaras und natürlich anderen kurdischen Kräften im Südosten der Türkei. Sie wurden dahingehend politisch und militärisch isoliert und dahingehend an den Verhandlungstisch gezwungen, um diesen Kurs mitzutragen. Ja. Das muss man letztendlich in dieser ganzen Gemengenlage, glaube ich, mit berücksichtigen, wenn man davon spricht, dass die Türkei im Nahen Osten gerade versucht, eine Neuordnung zu erreichen in ihrem Sinne, die auch von wirtschaftlichen Interessen geprägt ist. Denn es gibt seit 2011, beziehungsweise schon seit 2009, gibt es zwischen dem kleinen Katar am Persischen Golf und der Türkei die Idee einer Pipeline, eine Gaspipeline, die Gas vom Persischen Golf durch Saudi-Arabien, durch Syrien, durch die Türkei nach Europa beliefern soll. Bis dato war das nicht möglich gewesen, da sowohl das Assad-Regime als auch der Iran, die schiitische Allianz, jeglichen Pipeline-Bau untersagt hatten, beziehungsweise auch als Eingriff in ihre energiepolitische Souveränität sahen.
Ja, okay.
Insbesondere auch dahingehend, dass das Gasfeld, das der Katar auf der einen Seite anzapft, auf der anderen Seite ebenfalls vom Iran angezapft wurde. Also wir reden hier von dem gleichen Gasfeld.
Okay.
Und jetzt hat sich halt die Möglichkeit aufgetan, da es in Syrien eine neue Regierung gibt, dass dieser Bau wieder gefördert werde. Der jordanische König war vor ein paar Wochen in Istanbul gewesen, hat auch dem Bau hier zugestimmt. Und das versetzt natürlich alle Länder in die Lage, davon profitieren zu können. Denn Sie müssen sich so vorstellen, bisher war es so gewesen, dass Katar das Gas verflüssigen musste und dieses verschiffen musste um die arabische Halbinsel herum. Klar. Das Gas wurde dann dementsprechend in der Hafenstadt Aqaba von Jordanien im Roten Meer dann ausgeladen und wieder in das Netz gespannt. Das sind riesige Transportumwege gewesen. Und die Türkei will natürlich als Energietransitland dienen, hat sich auch in den letzten Jahren dahingehend diversifiziert, indem es auch aus Aserbaidschan, aus dem Kaspischen Meer auch Gas aufnimmt. Und das alles kann natürlich nur erfolgen, wenn in der Region Stabilität vorherrschend ist. Und um diese Stabilität zu erreichen, hat die türkische Regierung hier die kurdische Karte gezogen, gespielt und versucht natürlich jetzt auch dahingehend die Kurden an sich zu halten und jeglichen Versuch auch hier zum Beispiel von Israel entgegenzusteuern, wenn es darum geht, die Kurden dahingehend zu instrumentalisieren, um an einem Regime-Change im Iran zum Beispiel teilzunehmen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so eine Pipeline dann natürlich auch die Straße von Hormuz als, Monopolstrecke auch für Europa entlasten würde, sozusagen,
so
wenn das Gas über andere Wege in die Türkei und von dort aus dann nach Europa kommen könnte. Also auch für uns vielleicht kein schlechtes Projekt, wenn es denn umgesetzt werden würde. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne noch einen letzten Schwenk machen. Ich habe die Straße von Hormuz jetzt angesprochen, die ja für die im Moment gesperrt ist, mehr oder weniger, die vielleicht sogar vermint wird durch den Iran und dadurch die Ölpreise weltweit nach oben treibt und auch bei uns an den Sprit, an den Tankstellen den Sprit sehr, sehr teuer gemacht hat. Und dadurch wird es auch die Inflation anheizen. Und die Inflation ist nicht nur bei uns wahrscheinlich demnächst wieder ein großes Thema. In der Türkei ist sie seit langem schon ein sehr, sehr großes Thema. Und das letzte Frage an Sie mit dem Blick nach innen in die Türkei hinein. Sie haben eben von den außenpolitischen oder politischen Erfolgen Erdogans erzählt, wie er versucht, viele verschiedene Positionen und Interessensgruppen an einen Tisch zu bekommen, mit offensichtlich großem Erfolg durchaus. Wie sieht es denn ins Innere aus? Der Leitzins in der Türkei ist sehr, sehr hoch. Die Inflation ist, glaube ich, bei über 30%. Also sie liegt sehr, sehr hoch. Wie will Präsident Erdogan das denn in den Griff bekommen? Und hat er die Chance im Moment überhaupt angesichts dieses Krieges?
Also die Türkei ist natürlich aus ihrer Geschichte heraus, gerade in der republikanischen Geschichte, ist sie natürlich, was Inflation angeht, ziemlich leidgeprüft. Es ist nichts Neues. Die Türkei hat schon in sehr vielen Stadien ihrer Geschichte auch hier Inflationszeiten durchlebt, insbesondere hier gegen Ende der 90er Jahre. Nichtsdestotrotz muss man natürlich hier ganz klar sagen, dass die Finanzpolitik vom Finanzminister Mehmet Şimşek aktuell sich keine großen Beliebtheit erfreut innerhalb der Türkei. Dahingehend wird natürlich die Situation nach Monaten natürlich immer prekärer. Ja, die Situation spitzt sich zu, das ist ganz klar. Die Arbeitslosigkeit hat sich auch dahingehend erhöht. Auf der anderen Seite versucht die Türkei natürlich, gerade im Rüstungssektor neue Stellen zu schaffen, versucht natürlich durch Rüstungsexporte auch das zu kompensieren. Auf der anderen Seite versucht sie natürlich durch einen großen Goldeinkauf die Lira weitestgehend zu stabilisieren. Mhm. Aber letzten Endes hat die Türkei natürlich in der aktuellen Situation, in der weltpolitischen Situation, nicht nur die Stärkung der Wirtschaft vor Augen, sondern vor oder primär die Stärkung des eigenen Militärs. Mhm. Und da spielt natürlich der Rüstungssektor eine herausragende Rolle. Und die Türkei versteht sich auch gerade darin mit Europa. Also wenn Sie sich zum Beispiel Polen nehmen. Polen ist das erste europäische Land beziehungsweise das erste NATO-Land, das sich jetzt mit türkischen Drohnen eingekauft hat. Bataillon ist auch gerade in der Türkei, um dementsprechend den Umgang mit diesen Drohnen zu erlernen. Wie wichtig Drohnen sind, hat uns auch der Ukraine-Krieg natürlich gezeigt, ja. Ganz klar. Und die Türkei ist der Hauptlieferant für Artilleriemunition für die USA geworden. Ja, also das sind alles solche Aspekte, die aber natürlich gerade für die Volkswirtschaft der Türkei nur einen kleinen Teil darstellen. Klar. Ja, und dahingehend ist es natürlich für Präsident Erdogan sehr schwierig, der Bevölkerung auf der einen Seite klarzumachen, wir haben ein Sicherheitsdilemma auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine schwierige Finanz- und Wirtschaftslage. Und wenn Sie sich die aktuellen Umfragen anschauen, dann liegt insbesondere die Oppositionspartei, die CHP, vor der Regierungspartei aktuell. Wobei auch dahingehend muss man immer wieder betonen, dass unterhalb der türkischen Wählerschaft natürlich auch hier 30 bis 35% Wechselwähler vorherrschend sind, die quasi direkt an der Wahlurne sich für eins der beiden Lager entscheiden.
Okay.
Und Präsident Erdogan hat durch die aktuelle Sicherheitspolitik der Opposition, die heillos zerstritten ist, die es nicht geschafft hat, auf dem Erfolgskurs, den Ekrem İmamoğlu, der Präsidentschaftskandidat der Opposition, der jetzt aktuell in Haft sitzt, sie hat es nicht geschafft, die oppositionellen Gruppen hinter sich geschlossen zu einigen. Es war nämlich klar, dass, und das muss man ja auch betonen, dass seit der Inhaftierung von Ekrem İmamoğlu, welcher nicht nur im oppositionellen Lager, sondern auch in Teilen des Regierungslagers für
Sie hatten gesagt, die Opposition ist heillos zerstritten, haben es nicht geschafft, die Oppositionsparteien hinter sich zu versammeln und die Rolle von İmamoğlu nicht nur in der eigenen Oppositionskräften, sondern auch in der Regierung. Welche Rolle spielt er dort?
Genau. Also der Präsidentschaftskandidat der Opposition, Ekrem İmamoğlu, der ja aktuell in Haft sitzt, hat natürlich eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen. Dahingehend, dass er innerhalb der eigenen Partei den endlosen Zwist quasi beigelegt hatte, den die Vorgänger in unterschiedlichen Parteilagern zurückließen. Er hatte eine Geschlossenheit gezeigt mit Özgür Özel, dem Parteivorsitzenden, und mit seinem Partner, dem Ankara Bürgermeister Mansur Yavaş. Also so eine Dreierspitze wurde präsentiert mit Ekrem İmamoğlu als Präsidentschaftskandidaten. Und nach der Inhaftierung hat letztendlich diese Welle der Euphorie Risse bekommen. Und zwar, oder ist abgeebbt, weil aus einem ganz einfachen Grund, die Wahlen sind für 2028 angesetzt. Ja. Also die Opposition bedarf eines langen Atems, um überhaupt hier durchstehen zu können. Aber die Opposition ist heillos zerstritten. Auf der anderen Seite ist ein wichtiger Partner, auf dessen Stimmen man in den vergangenen Jahren vertraut hatte, die eben genannte kurdische Dem-Partei, die ja insbesondere Ekrem İmamoğlu in Istanbul zweimal hintereinander zum Sieg verhalf, für das Oberbürgermeisteramt, sind weggebrochen. Präsident Erdogan hat es geschafft, diese kurdische Partei quasi ans Regierungslager zu ziehen mit der Friedensinitiative. Und dahingehend ist natürlich innerhalb der Bevölkerung jetzt gerade die Sorge groß. Auf der einen Seite hat man einen riesigen Unmut darüber, und nicht nur im oppositionellen Lager, das wollte ich eben sagen, sondern auch im Regierungslager ist dieser Unmut groß geworden, dass eben mit Ekrem İmamoğlu und mit der Inhaftierung auch eine Alternative, das türkische Volk ist eine Alternative genommen worden.
Ja, okay.
Und da ist der Unmut natürlich sehr groß drüber. Aber es gibt aktuell aufgrund der innerpolitischen Situation der Opposition gibt es aktuell keine Hoffnung dahingehend, dass es innerhalb der Opposition zu einer Regenerierung kommt, dass die heillos zerstrittenen Parteien und Kleinstparteien auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Mhm. Und dahingehend hat natürlich Präsident Erdogan leichtes Spiel, innenpolitisch auch leichtes Spiel, und kann auch die Wirtschafts- und Finanzlage, die sehr desaströs ist, auch dahingehend durch die aktuellen sicherheitspolitischen Probleme weitestgehend überdecken und natürlich auch hier den außenpolitischen Faktor, den sicherheitspolitischen Faktor im Raum präsentieren und sagen, wir müssen vorrangig darauf schauen, dass die Türkei quasi in der Weltpolitik bestehen kann.
Okay. Klar.
Wirtschafts- und Finanzfragen sind dementsprechend zweitrangig.
Ich verstehe. Also die Situation ist nicht rosig in der Türkei. Die Opposition ist zerstritten. Und solange da keine neue Galionsfigur auftritt, die die Oppositionsparteien hinter sich versammelt, gibt es auch keine, wie Sie sagen, tatsächliche Alternative zu Präsident Erdogan, der natürlich im Moment auf der außenpolitischen Bühne durchaus Erfolge hat. Zu Recht. Zum Teil, wenn ich das richtig rausgehört habe, aber die natürlich dann auch im Inneren nutzt, um seine politische Position zu festigen. Herr Marz, wir könnten noch über viele, viele andere und viele weitere Dinge sprechen. In der Türkei gibt es noch einige spannende Themen. Wir haben İmamoğlu gerade eben schon angesprochen. Allein darüber könnten wir eine ganze Folge machen. Aber mit Blick auf die Uhr setzen wir an dieser Stelle einen Punkt. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, dass Sie uns die Rolle der Türkei, insbesondere mit Blick auf den Iran-Krieg und der Neuordnung im Nahen und Mittleren Osten, erklärt haben, dass Sie uns die vielen komplexen und komplizierten Zusammenhänge erläutert haben. Vielen, vielen Dank dafür, und ich denke, wir werden auf jeden Fall noch einmal über die Türkei und ihre Rolle in der Welt, aber auch innerhalb der Türkei sprechen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.